Wir erleben auch viele Familien, die ja auch ganz stolz vom digitalen Medienkonsum ihrer Kinder erzählen und auch in verschiedenen Sprachen. Zum Beispiel, mein Kind lernt schon Englisch, mein Kind kann das ganze ABC auf Englisch aufsagen. Da fehlt so ein Bewusstsein.
Und wir sehen auch wirklich schon sehr junge Kinder und kleine Kinder, die süchtig sind nach ihren digitalen Devices. Ja? Und das muss man auch sagen, einmal süchtig, immer süchtig.
Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir. Zum einen Doktorin Annika Tiede, ihres Zeichens Kinderärztin, und den klinischen Psychologen Christoph Rosenthaler, MSc. Beide sind an der Entwicklungsmedizinischen Ambulanz am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz tätig. Ja, vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Und heute sprechen wir ja über das Thema Smart ohne Phone. Und zu diesem Titel ist mir folgende Szenerie eingefallen. Es kommt euch wahrscheinlich genauso bekannt vor. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, ich habe keine Kinder. Also ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist und dergleichen, aber mir fällt es halt immer wieder auf, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann essen bin, beobachte das immer wieder beim Frühstücksbuffet oder auch beim Abendessen, wenn Familien mit ihren Kindern unterwegs sind, dass sie vor allem den kleinen Kindern dann ab und an einfach das Smartphone oder das Tablet vorlegen, damit es ruhig ist, beziehungsweise dass die Kinder beschäftigt sind. Aber ich denke mir dann öfters, nehmen die Kinder eigentlich gerade ihr Umfeld wahr oder vor allem nehmen die Kinder gerade wahr, dass sie gleichzeitig essen? Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich glaube, das kommt euch genauso bekannt vor, als möchte ich gerne wissen, was sagt ihr da dazu?
Also aus meinem persönlichen Erleben weiß ich als zweifacher Vater, dass das Essen mit Kindern nie entspannt ist.
Okay, ja, das denke ich
mal. Es ist immer Stress eigentlich, Kinder für längere Zeit zum Sitzen zu motivieren. Und da versteht man so manchen Elternteil, dass er in dieser Ausnahmesituation zu digitalen Medien greift. Mhm. Aber man muss beachten, dass digitale Medien nicht risikofrei sind, gerade im Altersbereich von 0 bis 3, 3 bis 6. Und da zielen wir auch mit unserem Vortrag eigentlich auf diese Zielgruppe ab und auf Eltern und Pädagogen und wollen auch aufklären, welche Risiken kann so digitaler Medienkonsum in dem Altersbereich auch haben. Jetzt war ich ja jemand mit meiner Frau, die da eher auf Pixi-Bücher zurückgegriffen haben und dann so die Kinder beschäftigt haben, aber essen gehen bleibt anstrengend mit Kindern. So ist es. Es wird leichter durch den digitalen Schnuller, wie man so schön sagt. Und der wirkt auch recht gut. Der wirkt unmittelbar. Die digitalen Medien sind total ansprechend für Kinder und sie sind ruhig gestellt.
Jetzt möchte ich da zwei Komponenten eben ansprechen. Welche Auswirkungen hat das für Kinder auf psychischer Ebene?
Genau, psychische ist dann eher, fokussieren wir dann eher im weiteren Entwicklungsverlauf, aber zuerst ist uns wichtig, sozusagen auf die Entwicklung besonderes Augenmerk zu legen. Das heißt, wie entwickeln sich die Kinder sprachlich, kognitiv, motorisch, auch sozioemotional und wie geht es ihnen bei der Konzentrationsfähigkeit? Und das sind Schwerpunkte unseres Vortrags. Genau. Gibt auch durchwegs auch körperliche Auswirkungen. Aber ich glaube, die Auswirkung, die man am schnellsten, glaube ich, mitbekommt, ist die sprachliche Auswirkung. Wenn die Kinder recht viel digitalen Medienkonsum haben, ob aktiv oder passiv, merkt man, dass diese vermehrt sprachlich verzögert sind. Bei uns kommen oft auch Familien mit der Frage, warum spricht mein Kind nicht? Und oftmals ist auch mitursächlich auch der erhöhte digitale Medienkonsum.
Annika, wie lange bist du schon als Kinderärztin tätig?
Lass mich kurz überlegen. Also 97 habe ich in der Kinderklinik angefangen zu arbeiten. Ja, und Fachärztin bin ich eigentlich schon über 20 Jahre jetzt. Und bei den Barmherzigen Brüdern schon 18 Jahre in der Entwicklungsmedizin. Und was uns vor allen Dingen aufgefallen ist, dass in den letzten, ja ich sag mal 10 Jahren ungefähr, viele Kinder, ich meine, wir sind da Spezialambulanz für Sprache oder auch Autismus, aber wir haben so viel mehr Kinder und die werden immer jünger, die kommen mit der Frage, warum spielt mein Kind nicht? Warum spricht mein Kind nicht? Warum hört es nicht auf seinen Namen? Warum interessiert es sich nicht für andere Kinder? Das heißt, sobald sie in den Kindergarten kommen oder Krabbelstube, fällt das oft dem Pädagogen als erstes auf und die sprechen die Eltern drauf an und dann kommen diese Kinder zu uns und wir müssen dann entscheiden, ist das jetzt eine echte Entwicklungsstörung, die diese Kinder haben oder ist vielleicht der digitale Medienkonsum auch daran schuld. Und das ist nicht ganz leicht. Und wir fragen ja dann oft auch Eltern, wie viel Zugang zu digitalen Medien hat ihr Kind. Und da sehen wir, dass eigentlich im ersten 2, 3 Lebensjahren schon fast 2 Drittel der Kinder regelmäßig Kontakt haben. Mhm. Ja, und regelmäßig Kontakt heißt, wenn man die Eltern fragt, die sagen dann, ja, vielleicht mal eine halbe Stunde oder Stunde. Na. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann kommen wir oft drauf, dass diese Angabe fast verdoppelt werden muss, wenn man wirklich schaut. Ja.
Wie kann man sowas dann unterscheiden, wo man dann sagt, okay, es hängt jetzt mit den digitalen Medien zusammen oder ist es jetzt wirklich rein eine Entwicklungsstörung?
Oftmals ist das gar nicht das Wichtige, das zu unterscheiden, sondern eher zu schauen, was braucht das Kind jetzt im Moment. Gell? Das heißt, therapeutisch, wenn es jetzt in Richtung Autismus oder Pseudoautismus oder wie man das auch nennt, digitalen Autismus, manchmal in der Umgangssprache, dann ist es gar nicht unbedingt entscheidend, das ganze Ding zu festzumachen, woher kommt das, sondern zu schauen, was braucht das Kind jetzt da, welche Förderung oder Therapie braucht das Kind, nämlich zum Beispiel im Bereich sozialer Kommunikation, wie lernt das Kind sozusagen auch wechselseitig zu interagieren, adäquater darauf zu reagieren, was das Gegenüber sagt, Blickkontakt einzunehmen und so weiter und sich auch für den anderen zu interessieren und darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende, aber es ist eine Herausforderung, muss man ehrlich sagen, manchmal, wenn man das vorhat, das zu unterscheiden zu wollen, dann ist das schon eine Herausforderung, wenn man weiß, dass eigentlich ein hoher digitaler Medienkonsum vorliegt, weil das ein Umweltrisikofaktor ist für jegliche Entwicklungsverzögerung auch.
Kann man da eigentlich in diesem Alter schon von Suchtpotenzial sprechen?
Ja, und wir sehen auch wirklich schon sehr junge Kinder und kleine Kinder, die süchtig sind nach ihren digitalen Devices. Ja. Und das muss man auch sagen, einmal süchtig, immer süchtig. Da gilt das Gleiche wie für jede andere Sucht auch. Beim Alkoholiker sagt man das, gell? Einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Nun sind die Kinder ja zum Glück keine Alkoholiker, aber süchtig sind sie trotzdem und das gilt ihr ganzes Leben.
Ein ganzes Leben, also beim Alkoholiker sage ich jetzt einmal, okay, man kann ja auf Alkohol verzichten, aber man kann, sind wir uns einmal ehrlich, jetzt allein schon im beruflichen Alltag nicht auf soziale Medien verzichten. Oder sagen wir so, auf digitale Medien verzichten.
Genau, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja eigentlich auch nicht auf die digitalen Medien verzichten. Das ist uns auch wichtig, bei unserem Vortrag zu vermitteln, dass wir keine Medienpessimisten sind, sondern wirklich nur vermitteln wollen, dass es Risiken gibt im Umgang damit, gerade in dem Altersbereich von 0 bis 6. Gell, weil das recht viel entwicklungssensible Phasen sind, in denen man viel bewirken kann, aber auch viele Entwicklungshemmer einbauen kann, eben sozusagen erhöhter digitaler Medienkonsum. Darum ist natürlich eine große Herausforderung, wie man damit umgeht.
Gibt es so körperliche Merkmale auch, wenn man jetzt zum Beispiel eben den Kindern das Tablet wegnimmt, das Smartphone wegnimmt? Gibt es so eine Art Entzugserscheinungen?
Ja, ganz massiv. Ja, also das ist wie ein kalter Entzug beim Drogenentzug. Die Kinder schreien, die sind unglücklich, sie sind vom Verhalten extrem auffällig und das muss man erstmal durchstehen als Eltern. Mein hoher Respekt, wir haben viele Eltern, die wir darüber aufklären, die dann wirklich das auch schaffen, den digitalen Medienkonsum einzuschränken. Manche stellen ihn sogar ganz ab und dann muss ich sagen, Hochachtung davor, dass die das schaffen, aber oft eben auch nur mit therapeutischer Unterstützung.
Ja. In erster Linie müssen ja dann trotzdem auch die Eltern Vorbilder sein und ich glaube, das ist ja auch die Schwierigkeit dran. Oder?
Genau, und das ist genau unser Thema. Das heißt, der Ursprung unserer Vortragsreihe eigentlich und unserer Initiative ist ja eigentlich, an die werdenden Eltern heranzutreten und diese zu informieren und einmal zur Reflexion einzuladen, wie es denn mit ihrem eigenen Medienkonsum läuft und wie sie das auch den eigenen Kindern vermitteln wollen.
Gibt es da ehrliche Antworten, wenn es um den eigenen Medienkonsum geht?
Gibt es bei Interessierten schon. Wenn wir jetzt wirklich die erreichen wollen, die wir auch erreichen wollen, also wenn wir wirklich die erreichen, die wir erreichen wollen, dann ist es schon schwierig, weil man die meistens auch gar nicht erreichen, weil die gar nicht kommen zu Vorträgen, weil die gar nicht irgendwie auch erscheinen wegen solchen Informationen.
Und viele wissen ja schon, dass das, was sie da tun, nicht besonders gut ist, aber sie kennen, also sie sehen in dem Moment keine andere Möglichkeit, als ihr Kind vor ein Tablet oder ein Smartphone zu setzen. Und wir möchten gerne in unseren Workshops auch zeigen, welche Alternativen gibt es. Was spielt man, wie spielt man, wo kriege ich Informationen, wie man ein Kind in welchem Alter wie gut beschäftigen kann. Und das ist einfach etwas, was wir auch ganz massiv unsere Workshops für Eltern mit einbauen. Ja, was schade ist, früher hat man das einfach gewusst, was gespielt wurde. Ja, da gab es zu Hause viele Gesellschaftsspiele, da gab es viele Bilderbücher zum Vorlesen, da gab es gemeinsame Eltern-Kind-Zeit und daran da führen wir eigentlich die Eltern wieder zurück zu diesen Werten, die gerade natürlich bei uns in Mitteleuropa auch extrem gut ausgeprägt waren, das muss man sagen. Es gibt natürlich kulturelle Gegenden, wo Spielen überhaupt gar kein Thema ist. Ja, aber bei uns ist das ein hohes Gut, ja, und da möchten wir gerne die Eltern auch darüber informieren, dass sie das wieder machen müssen mit ihren Kindern.
Manchmal frage ich mich, liegt es an der Information oder an dem fehlenden Wissen, dass es sowas gibt, wie Brettspiele und dergleichen, so wie wir wahrscheinlich alle miteinander aufgewachsen sind, oder ein bisschen eine kritische Annahme, liegt es an der Bequemlichkeit?
Ich glaube, ein bisschen an beiden, glaube ich. Gell? Aber wir erleben auch viele Familien, die auch ganz stolz vom digitalen Medienkonsum ihrer Kinder erzählen und auch in verschiedenen Sprachen. Zum Beispiel, mein Kind lernt schon Englisch, mein Kind kann das ganze ABC auf Englisch aufsagen. Gell? Da fehlt so ein Bewusstsein. Mhm. Gell? Und nicht unbedingt an der Bequemlichkeit jetzt in erster Linie, glaube ich. Aber es gibt genauso, glaube ich, Familien, denen das schon auch ein Stück weit bewusst ist, aber trotzdem auch vielleicht nicht die Ressourcen haben dafür. Das heißt, generell wenig Unterstützung, vielleicht auch sozial, vielleicht auch wenig finanziell, sozioökonomisch eingeschränkt sind, und die sozusagen brauchen Unterstützung und ein bisschen eine klare, vielleicht eine Leitlinie, was können sie machen, und vielleicht auch konkrete Vorschläge.
Und gerade Familien zum Beispiel mit Migrationshintergrund, die haben oft die Vorstellung, dass ihre Kinder Deutsch lernen vom Fernsehen oder auch vom Tablet oder auch von YouTube. Und da müssen wir sagen, also dem ist nicht so. Ein Kind bis ungefähr 4, 5 Jahre kann zwar die Sprache hören und kann es vielleicht auch nachsprechen, aber das Verstehen, um was es dort geht, das in den Alltag transferieren kann es nicht. Das heißt, ein Kind kann von einem digitalen Device keine Sprache lernen, ja, sondern es muss das Sprachkonzept lernen, und es lernt es in der Muttersprache oder von der Umgebungssprache, die hier Deutsch ist. Und auch Sprache lernen tut man nur im Kleinkindesalter vom Miteinander. Das heißt, ich gebe ein Signal und der andere antwortet.
Genau.
Ein Fernseher sendet nur, der braucht keine Antwort. Der wartet nicht, bis ich etwas gemacht habe, um wieder eine Reaktion zu bekommen. Und das ist dann genau das, was wir sehen, diese Kinder, die mit der Frage Medienautismus oder Pseudoautismus oder überhaupt Autismus kommen, dass wenn man sich mit denen mehr beschäftigt, und das passiert manchmal schon in der ersten Stunde, wo die bei uns in der Ambulanz sind, wo man sagt, ich komme zu dem Kind und ich kriege einen Kontakt, warum funktioniert das zu Hause nicht? Ja, und das sind so erste Hinweise, und dann fragen wir auch direkt nach dem Medienkonsum.
Genau, ein wichtiger Punkt ist, Kinder können schon auch ein Stück weit Sprache lernen von digitalen Medien, aber sie können es nicht zur Kommunikation einsetzen. Es gibt viele Kinder bei uns, die Phrasen oder ganze Kinderlieder auswendig können, aber eigentlich gar nicht den Bedeutungsinhalt dahinter verstehen. Die können Sprache gar nicht kommunikativ einsetzen, aber können das total gut wiedergeben. Das nennen wir Echolalieren. Und das macht schon Sorgen, weil es bei der Sprache darum geht, sich mitzuteilen und zu verstehen, was der andere sagen will.
Ich stelle mir jetzt gerade die ganze Zeit die Frage, mal angenommen, man stellt es fest, okay, das eigene Kind hat Entwicklungsstörungen. Lassen sich diese wieder gut machen?
Schwer aufzuholen sozusagen. Es geht natürlich, glaube ich, auch darum, was ist wirklich anlagebedingt oder umweltbedingt. Und erst einmal die Frage haben wir vorher schon geklärt, ist gar nicht so leicht zu klären und auseinander zu dröseln. Aber dennoch braucht es in vielen oder fast allen Fällen Begleitung, Förderung und Therapie. Und der Weg ist mühsam.
Ein mühsamer Weg, aber mit Erfolg?
Also je nach Fall natürlich, das kann man nicht pauschal sagen. Gell? Also je nach Entwicklungsprofil ist vieles aufholbar, aber vielleicht auch vieles, was das ganze Leben lang vielleicht auch schwierig bleibt.
Man muss ja ehrlicherweise sagen, wir sehen ja natürlich auch, wir sind eine Spezialambulanz, wir sehen natürlich auch viele Extremfälle. Ja, so leichtere Fälle kommen ja gar nicht bis zu uns, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber das, was wir sehen, ist, wir sehen Kinder, die von Haus aus, also das, was schon angeboren ist, Entwicklungsstörungen haben, die sind noch mal affiner, was Medien angeht. Ja, und zwar viel affiner noch. Ja. Das heißt, wenn man die dann von den Medien wegbringt, dann bleibt ja ihr ursächliches Problem trotzdem übrig. Ja. Andere Kinder, wie gesagt, die wir sehen, wo die Eltern das schaffen, die Medien komplett abzustellen, da holen viele in einer Art und Weise so rasant auf, dass die Eltern ganz glücklich sind. oft sehen dann die Eltern das, was übrig bleibt, nicht so genau. Das fällt dann eher so auf mit dem Schule gehen. Mhm. Ja, was an motorischen Defiziten ist zum Beispiel. Kann ein Kind sich alleine anziehen, ausziehen? Wozu brauchst du das in der Schule? Ja, zum Teilnahme am Turnunterricht. Ja, wenn ein Kind sich nicht alleine umkleiden kann. Ist ein Problem. Ja, dann kann ein Kind mit Besteck essen. In vielen unseren, ja, es gibt schon genug Fingerfood, ja, und in vielen Familien ist auch dieses gemeinsame Essen gar nicht mehr da. Und deswegen ist das auch, wenn man dann gemeinsam essen geht, überhaupt nicht notwendig, dass man sich mit den Kindern unterhält, weil zu Hause sitzen sie auch alleine vorm Fernseher und essen.
Wir beenden ja unsere gesunde Viertelstunde immer mit einem Hinweis, mit einem Tipp und dergleichen. Was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so mit auf den Weg geben?
Ich glaube, zwei wichtige Tipps liegen uns wirklich am Herzen. Einerseits ist, Eltern sind Vorbilder. Das heißt, auch im digitalen Medienkonsum, wir wissen auch, es hat schon in frühen Entwicklungsphasen Risiken, dass man sozusagen eine Bindungsunsicherheit den Kindern weitergibt. Und da sollten Eltern gut den eigenen Medienkonsum reflektieren und genau schauen, wann und wo und wie verwende ich die digitalen Medien auch vor und mit meinen Kindern.
Und zu Hause sollte es feste Regeln geben für fixe Bildschirmzeiten, die dann auch für alle gelten, auch für die Eltern.
Das wieder mit einem Augenzwinkern gesagt, die Annika. Also Folge dessen, man kann smart ohne Phone sein, aber trotzdem das Phone, die digitalen Medien, die brauchen wir heute. Also da sind wir uns alle einig. In diesem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank, liebe Annika, lieber Christoph. Wir haben jetzt da wirklich einiges erfahren über die digitale Welt und wie es halt dann wirklich funktionieren sollte, wie man mit seinen Kindern da auf gesunde Art und Weise umgehen sollte. Vielen herzlichen Dank.
Danke.